ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
So, das neue Jahr ist jetzt schon wieder ein paar Tage alt und auch ein paar Entscheidungen sind in der Zwischenzeit ausgesprungen worden. Die Vierschanzentournee 24-25 steht jetzt in den Geschichtsbüchern. Pius Paschke und Co., die konnten leider auch in diesem Jahr den Tourneefluch nicht wirklich besiegen. Aber die Saison, die ist ja noch jung und dann wartet da ja noch die nordische Ski-WM vom 26. Februar bis 9. März in Trondheim auf unsere DSV-Adler. Genügend Möglichkeiten also, um da noch einmal ordentlich abzuräumen. Wie man das gerade in Perfektion macht mit diesem Abräumen, das können Sie sich ja von meiner heutigen Gästin abschauen. Franziska Preuß räumt nämlich gerade ab in der aktuellen Biathlon-Saison. Vor allem die vorderen Stockerl-Plätze und ist damit aktuell die beste Biathletin in diesem Winter.
Praktisch eine perfekte Ausgangsposition für Franziska Preuß für die Verfolgung der Biathletinnen in Le Grand Bornand.
Französin beginnt mit einem Fehler, geht in die Strafrunde. Super Schießen wieder von Franziska Preuß. Wie gesagt, erst einmal in dieser Saison hat sie im liegenden Anschlag daneben geschossen.
Ganz vorne Franziska Preuß. Hinter ihr klafft bereits eine kleinere Lücke, rund 20 Sekunden zu Justine Brezas-Boucher.
Besser geht es nicht. Franziska Preuß im liegenden Anschlag. Perfekt. Das ist Biathlon zum Verlieben. Perfektion. Und jetzt kommt sie ins Ziel, Franziska Preuß. Es hat nur ein paar Tage gedauert vom letzten Weltcupsieg bis zum nächsten. Wir gratulieren zum dritten Mal ganz oben. Sie verteidigt nicht nur das gelbe Trikot, sie läuft auch noch ins rote Trikot der besten Verfolgerin.
Die Frau der Stunde im Biathlon-Weltcup heißt ganz eindeutig Franziska Preuß.
Und damit hello again, die Biathlon-Gesamtweltcup-Führende Franzi Preuß. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch riesig, dass du Zeit gefunden hast für uns in dieser stressigen Zeit gerade. Und was man natürlich auch noch sagen muss, du bist auch, du führst auch die Sprintwertung an, die Verfolgungswertung und die Massenstartwertung. Wie fühlt sich das gerade für dich an? Ist das wie so ein großer Traum, den du gerade lebst?
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, für jeden Sportler Motivation, dass man da ganz vorne steht mal. Es fühlt sich nur ein bisschen unrealistisch an, aber es ist natürlich für mich eine große Ehre und ich weiß es mega zum Schätzen, weil ich auch die Kehrseite von dem ganzen Zirkus kenne und ja, es ist echt cool. Ich freue mich drauf, jetzt auch bei den deutschen Weltcups mit in Gelb zu starten. Ich glaube, als Deutsche, das ist immer was Besonderes und ja, ich genieße es.
Ja, ich habe mal so Social Media mäßig nachgeguckt oder online. Also es gibt ja auch super viele Fans von dir, die sich einfach riesig freuen, die einfach sagen, wir gönnen es ihr total. Also findest du das auch gut, wenn so viele Leute hinter dir stehen und dich so supporten?
Ja, das freut einen natürlich immer, wenn man da auch irgendwie den Sport so ein bisschen in die normale Bevölkerung bringt und da so Euphorie entsteht. Und man merkt es auch, wenn man jetzt irgendwie im Dorf zum Einkaufen geht. Man wird schon angesprochen und ja, das ist mega nett und das freut mich auch, wenn da einfach viele mitfiebern und ja, ich glaube, die mich kennen, die haben jetzt auch Jahre gehabt, wo sie mitgelitten haben. Ja. Von dem her ist es jetzt auch schön, wenn die sich auch mal freuen dürfen.
Ja, und bevor wir dann gleich auf deine bisherige Traumsaison zu sprechen kommen, natürlich erstmal die wichtigste Frage zuerst. Wie hast du Weihnachten verbracht und wie bist du ins neue Jahr gestartet?
Also ja, ehrlicherweise ist es recht unspektakulär. Heiligabend waren wir eigentlich nur zu zweit, also mein Freund und ich daheim in Ruppolding. Das haben wir jetzt die letzten Jahre schon gemacht und es tut eigentlich gut, einfach entspannt und nur zu zweit und ja, man muss da nicht so viel reden, dadurch, dass jetzt auch so viel davor los war und wir ja auch erst relativ knapp vor Weihnachten mit den Wettkämpfen fertig geworden sind und ich war sowieso ein bisschen angeschlagen. Das hat dann echt gut gepasst und am ersten Weihnachtsfeiertag war ich bei meiner Familie daheim und da haben wir uns draußen getroffen. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen eingeführt, weil wir jetzt doch ein paar Kinder in der Family haben und ein paar Lehrer. Da weißt du ja nie, was die noch so mitbringen aus der Schule. Mhm. Und ja, das ist aber auch echt gemütlich, so mit Feuerschalen und Kerzen. Und es war schon ein bisschen fresh. Also Es war dann also ein bisschen der Joke, ja, so müssen sie wohl die Hirten früher vor der Hütte gefühlt haben.
Ihr habt das Krippenspiel nachgespielt.
Ja, sozusagen. Quasi. Und ich glaube, meine Familie freut sich, wenn das Thema Biathlon irgendwann mal rum ist und wir Weihnachten wieder ganz normal drinnen feiern können. Aber ja, da müssen sie jetzt durch. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war sowieso wieder normal Training, weil ja dann schon Schalke anstand. Und ja, und Silvester ja, war unspektakulär auf der Couch.
Aber deine Familie ist ja quasi auch selber schuld, ne? Wenn sie dir einen Gutschein für ein Biathlon-Camp irgendwie schenken. Gab es denn diesmal auch einen Gutschein unterm Weihnachtsbaum für eine Goldmedaille bei der WM in Lenzerheide?
Nein, da bin ich ganz froh. Daheim hat der Biathlon nicht so die große Rolle.
Also wird das Thema eher ausgespart. Da redet man über andere Dinge.
Ja, das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, es geht ja jetzt auch wieder los für euch in Oberhof. Normalerweise sagt man ja immer neues Jahr, neues Glück. Für dich müsste es aber eigentlich heißen, neues Jahr, mehr Erfolge, oder? Was hast du dir denn gewünscht beim Jahreswechsel?
Also ich wäre schon ganz happy, wenn es einfach so weiterlaufen würde wie bisher, dass ich gesund bleibe und ja, weiterhin einfach Freude habe an dem Ganzen, das genießen kann und ja, mit so einer gewissen Lockerheit an die Wettkämpfe rangehe. Da wäre ich schon sehr happy und ja, mehr wünsche ich mir gar nicht.
Also Form kompensieren und dann einfach 2025 da anknüpfen, wo man 2024 aufgehört hat.
Genau.
Das wäre am besten, ne?
Wäre ich froh, ja.
Ja, das letzte Mal haben wir uns ja bei der Einkleidung in Nürnberg gesprochen und da hast du mir ja dann auch erzählt, dass du wirklich alles dafür getan hast, gesund durch den Sommer zu kommen. Du hattest eine weitere OP an der Nase, um besser Luft zu bekommen. Aber hast du damit gerechnet, dass der Start in diesem Winter so gut laufen würde für dich?
Also so gut hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe schon gewusst, ich bin gut durch den Sommer gekommen. Ich habe im Training wenig Kompromisse gemacht. Ich habe da wirklich mein Ding durchgezogen, habe ja viel alleine trainiert und auf das gesetzt, wo ich weiß, das ist effektiv bei mir. Und es haben dann schon die Leistungstests gut ausgeschaut und schon, dass ich mich einfach noch mal ein Stück weiterentwickeln konnte. Und auch vom Kopf her merkt man das dann, wenn man keine Trainingseinheit dabei hat, wo man sich denkt, boah, für was mache ich das eigentlich gerade? Sondern man jede Einheit merkt, ja, die war jetzt genau richtig. Und ich finde, das macht auch was im Kopf. Und da hat man das schon ein bisschen gemerkt und habe ja selber gespürt, dass ich einfach stabil bin. Ich habe mich auch im Sommer einfach belastbarer gefühlt. Ich glaube auch durch die OP ein Stück weit, weil einfach da so ein Entzündungsherd weg war, wo man halt immer ein bisschen aufpassen hat müssen. Und ist natürlich jetzt schön, wenn das so bestätigt wird, wenn man das Gefühl da nicht täuscht. Und ja, ist so eine coole Situation.
Ja, und andere haben dieses Potenzial auch gesehen. Also euer Sportdirektor Felix Bitterling war ja auch da in Nürnberg und der hat in höchsten Tönen von dir geschwärmt. Also gibt das dann auch nochmal Selbstbewusstsein zu wissen, okay, auch der ganze Staff steht hinter mir?
Boah, das kriegen mir Sportler ja dann eigentlich wenig mit, was da hintenrum so geredet wird. Bin ja ganz froh und ja, ich halte mich da auch so raus von allen Eventualitäten. Weil ja, im Sport wird oft irgendwie viel geredet und da waren schon oft Trainingsweltmeister, aber man muss ja dann auch in den Winter bringen und auch wirklich auf die Ergebnisliste bringen und das ist mir einfach wichtiger, dass ich da immer bei mir bin, dass ich ja selber ehrlich zu mir bin und ja, im Winter wird abgerechnet und da bringt es mir nichts, wenn im Herbst schon irgendwie in den besten Tönen gesprochen wird, wenn man es dann nicht umsetzen kann.
Dein Kollege Justus Strelo hat ja bei unserem Podcast auch gesagt, im Sommer muss man weinen, ansonsten weint man im Winter.
Ist das auch so? Ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber ich finde, man muss einfach sein Ding machen. Man muss fleißig sein im Sommer auf alle Fälle. Man muss seinen Körper reinhören und ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so ja, die Ehrlichkeit zu sich selber. Wo fehlt es gerade noch? Und da muss man auch mal durch unangenehme Einheiten sich durchbeißen und dann kommt man da auch weiter.
Aber ist das so dein Geheimrezept oder was passt da gerade bei dir so richtig gut zusammen? Kannst du das greifen? Kannst du das beschreiben?
Im Endeffekt, ich habe jetzt auch kein Hexenwerk gemacht im Training. Ich trainiere das, was ich schon die ganzen Jahre zuvor auch mache. Das spürt man als Sportler einfach, welche Einheiten bringen einem was und was ist irgendwie kontraproduktiv und man verschwendet zu viel Energie für das, was am Ende rauskommt. Und ja, da habe ich einfach meine Linie durchgezogen. Ich war bei fast keine Lehrgänge dabei, weil ja, da fehlt mir so ein bisschen die Überzeugung teilweise. Und ich merke zum Beispiel auch, ich bin jetzt seit 11, 12 Jahren da im Weltcup, für mich ist das gar keine Motivation mehr, irgendwie auf offizielle DSV-Lehrgänge zu fahren, sondern ich habe dieses Jahr irgendwie versucht, wie kann ich mich nochmal motivieren, auch wegzufahren, und bin dann eher alleine weggefahren. Und wenn man sich dann auch alles so selber organisieren muss, wo schlafe ich, wo sind kurze Wege zum Stadion, wie läuft es mit der Verpflegung und wie trainiere ich dann dort, welcher Rhythmus, so Belastung, Erholung, das war für mich irgendwie nochmal eine coole Motivation, und dann steht man auch ganz anders dahinter. Und ich glaube, das ist manchmal so eher der Schlüssel, dass man, ja, wie es eh schon gesagt hat, dass man keine Einheiten dabei hat, wo man sich fragt, boah, was bringt mir das gerade, sondern muss einfach jeder Tag optimal genutzt werden. Und ja, ich glaube, dieses Jahr habe ich da die Balance ganz gut gefunden.
Aber das ist ja auch das, was du mal in einem Interview gesagt hast, dass du sehr gerne auch die Verantwortung für dich übernimmst und dass das aber auch erst gekommen ist mit dem Alter, also dass du als junge Athletin, glaube ich, auch ein bisschen überfordert gewesen wärst, oder? Alles so auf alleine zu machen.
Also als Junge, da weiß man, da kennt man seinen Körper ja noch gar nicht gut genug, und da muss man auch noch in so einem System irgendwie reifen und da die Erfahrungen machen und rausspüren. Aber die Kunst ist dann im jungen Alter, das zum Finden, nicht nur blind machen und entweder es geht gut oder es geht schlecht, sondern man muss da das eben lernen, rauszuspüren, was war jetzt eigentlich gut für mich und was war nicht gut für mich. Und dann kann man das, oder wenn man einfach ein bisschen erfahrener ist und ein paar Jahre mehr schon auf dem Buckel hat, dann ist da die Kunst, diese Erfahrung eben zum Nutzen. Und ja, das habe ich, glaube ich, ganz gut rübergebracht.
Aber wie kommt das denn an? Also sind alle begeistert davon, wenn du dann alleine trainierst, oder musst du dich dann manchmal auch verteidigen, dass du das so machst?
Na, da ist eigentlich die Situation bei uns jetzt echt cool, gerade jetzt auch für erfahrene Athleten und mit den Trainern. Es wird immer alles ehrlich abgesprochen und die sind da offen dafür. Und das ist echt eine schöne Situation. Man muss da keine Energie verschwenden für irgendwelche Diskussionen, sondern ich sage denen, so wäre mein Plan, das ist meine rote Linie, da weiß ich, das ist gut für mich. Und dann versuchen auch die Trainer, das bestmöglichst zu unterstützen.
Also sagen wir mal so, du bist jetzt auch ein bisschen in Vorleistung gegangen mit deiner Leistung.
Ja, und Leistung. Ja,
also man kann dir vertrauen. Aber hast du dich auch so ein bisschen am norwegischen System orientiert? Weil die trainieren ja auch entweder im Kader oder organisieren sich privat. Also das gibt es ja auch, dass die private Teams haben.
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich schaue, wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, ich schaue da eigentlich wenig aus dem Tellerrand raus. Ich schaue einfach immer, was für mich am besten ist, was ich merke, ja, da habe ich Bock drauf. Und es hat sich jetzt schon so die letzten Jahre entwickelt durch den Sverre, das ist ein norwegischer Trainer bei uns. Da hat sich das Prinzip so ein bisschen umgestellt. Man hat selber viel mehr oder kann viel mehr Input ins Training bringen oder teilweise auch komplettes Training selber planen. Und das ist schon jetzt ein bisschen anders über die Jahre zu kommen.
Sverre Ølsbø-Røiseland, der zu dir ja auch gesagt hat, mein Gott, was ist möglich, wenn du einfach mal gesund durch den Sommer kommst, ne? Und auch gesund durch den Winter. Das ist möglich,
ja.
Gesamtweltcup-Führende.
Das höre ich da nicht zum ersten Mal. Das ist manchmal dann auch gar nicht so schwierig, wenn einmal alle sagen, ja, du darfst da gar nicht dran denken, aber egal, wo du hingehst, überall hörst, oh, du, wenn du mal gesund bleibst. Und dann sollst du aber nicht dran denken. Also das ist manchmal echt gar nicht so easy.
Ja. Der aber dir auch so ein bisschen den Druck genommen hat, zu sagen, okay, du bist halt eben eine Athletin mit einer Krankheitsakte, das muss man leider so sagen. Und das hast du ja auch dann für dich angenommen, zu sagen, okay, das gehört halt eben zu meiner Sportlerbiografie. Apropos Druck, du bist jetzt Weltcup-Führende, da ist der Druck natürlich größer. Wie gehst du damit um?
Ich muss eigentlich ehrlich sagen, ich spüre den Druck für mich selber gar nicht so, sondern für mich steht irgendwie mehr im Vordergrund, dass ich es cool finde, jetzt bei den Heimweltcups gelb zum Tragen und jetzt rennen, wo ich das laufen darf, ist irgendwie ein Erfolg. Und ja, ich denke eigentlich eher an das, so an die coole Situation, wie, boah, ich muss das jetzt verteidigen. Und ja, ich hoffe, das kann ich lang genug diese Einstellung noch weiterbringen und nicht, dass da irgendwann der Schalter sich umlegt.
Also dieses gelbe Trikot beflügelt dich eher, als dass es eine Last für dich ist.
Ja, also muss ich ehrlich sagen, im Wettkampf ist es schon auch hart mit Gelb. Ja. Da merkt man die Beflügelung wenig. Aber ja, wie gesagt, ich habe einfach schon auch andere Seiten da kennengelernt. Und wenn jeder Wettkampf irgendwie einmal ein Kampf ist. Und ja, ich finde es einfach schön, dass es gerade läuft, dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann. Ich merke ein bisschen die Lockerheit gerade. Und ja, ich hoffe, das bleibt bleibt nur bei Rennen so.
Das hoffen wir natürlich auch. Wie oft wirst du momentan auf die WM in der Lenzerheide angesprochen aufgrund deiner Leistung? Sprichst du schon über die WM oder sagst du, nee, ist noch kein Thema für mich?
Eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch versucht, über Weihnachten nicht viele Leute zu treffen. Von dem her habe ich jetzt auch nicht viele Leute gesehen, die mich da drauf ansprechen hätten können. Aber ja, das wird bestimmt jetzt wieder ein bisschen mehr über die Wochen. Aber ja, muss man sich halt ein bisschen drauf einstellen, dass so Fragen kommen. Aber ja, ich schaue, dass ich eben hier und jetzt bleibe.
Es ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Bis die WM stattfindet. Also ja, wir haben jetzt Oberhof, genau. Dann haben wir Ruhpolding, dann haben wir Antholz vom 23.01. bis 26.01. und dann kommt erst die WM in der Lenzerheide.
Jetzt erstmal nur andere Aufgaben an und dann muss man vom Kopf her einen kleinen Cut machen und dann geht das Kapitel WM auf, dann geht das Kapitel WM wieder zu nach der Lenzerheide und dann geht es beim Weltcup wieder weiter.
Ja, wir hatten ja letztes Jahr, wir haben vor einem Jahr schon mal miteinander gesprochen, das WM-Kapitel Nove Mesto. Die WM ist leider nicht so wirklich rund für dich gelaufen. Dein Ziel, eine Medaille zu holen, hast du leider nicht erreicht. Und du hast damals in dieser ersten Folge gesagt, ich zitiere dich mal ganz kurz, Einzelmedaille ist ein greifbares Ziel für dich. Ich muss einen Sahnetag erwischen und ich hoffe, vorne mitzumischen. Ich bin optimistisch und motiviert. Ist auf jeden Fall eine tolle Kulisse. Am Ende konntest du leider auch nicht mal in der Damenstaffel angeschlagen antreten als Schlussläuferin. Wie hast du denn diesen für dich enttäuschenden WM-Auftritt verarbeitet? Mit wem hast du darüber gesprochen?
Ja, das war schon natürlich ein Dämpfer. Ich war da so bei den Einzelrennen eigentlich mit meiner Leistung erstmal gar nicht so ultra unzufrieden. Gerade zur Sprintverfolgung war echt okay, aber die Franzosen waren einfach überlegen und dann kann man das auch einfacher akzeptieren. Die waren einfach besser, Punkt. Ja. Und hinten raus war es natürlich dann bitter, als ich da krank geworden bin. Und ja, das war natürlich frustrierend. Da waren zum Glück meine Eltern auch da und dann hat man sie da mal an der Schulter ausheulen können. Ja, da war einfach auch die ganze Mannschaft nicht wirklich zufrieden. Und ja, das war bitter, aber ja, das Leben geht weiter. Also da gibt es neue Chancen. Dieses Jahr ist bei uns zum Glück wieder WM und dann greifen wir da wieder an.
Auf jeden Fall. Am Ende gab es ja noch Bronze für die Damenstaffel. Du warst dann nicht mit dabei. Hast du trotzdem gesagt, hey, ich gönn's den Mädels wirklich aus vollem Herzen? Oder wie blickt man darauf?
Ja. Na klar, ich meine, man schaut schon mit einem weinenden Auge dann zu, wenn man da, wenn man im Hotelzimmer im Bett liegt und nicht mitmischen kann. Das war ja irgendwie eine sehr kuriose Staffel von vorn bis hinten. Aber klar, man freut sich ja für die Mannschaftskolleginnen. Ich meine, die kennen ja nichts dafür, dass ich krank im Bett liege. Dann laufen halt die vier und kämpfen für Deutschland und schauen, dass irgendwie eine Medaille holen. Und ich glaube, das hat jetzt für unser ganzes Team einfach gut, dass zumindest ein kleiner Lohn rausgesprungen ist mit einer Medaille. Und da kann ich mich dann schon freuen, auf alle Fälle.
Wir würden es dir auf jeden Fall sehr, sehr gönnen, wenn in der Lenzerheide das klappt, vor allem auch mit der Einzelmedaille. Am Ende der letzten Folge, als wir miteinander gesprochen haben, haben wir übrigens gesagt, gerne in einem Jahr wieder. Also der Wunsch ist schon mal in Erfüllung gegangen. Ja. Dann klappt es auch sicher mit einer Medaille für dich bei der WM, definitiv. Und in dieser Folge bekommt ihr zu Hause natürlich auch die private Franzi Preuß zu hören und viele andere Wintersportstars natürlich auch zu hören. In der ARD-Audiothek solltet ihr euch unbedingt anhören. So, aber nicht nur du erlebst ja gerade eine traumhafte Saison. Auch deine Teamkollegen, wie zum Beispiel Vanessa Vogt oder Selina Grotian, finden sich immer wieder auf dem Podest ein. Selina Grotian ja zuletzt im Massenstartrennen in Annecy mit ihrem ersten Weltcupsieg vor dir, du auf Platz 2. Du bist als Führende in diesem Rennen in die Schlussrunde gegangen und dann hat Selina dich ja nochmal geschluckt, wenn man das so läppsch sagen darf.
Die beiden deutschen Athletinnen sind das ganze Rennen in der Spitzengruppe. Beim letzten Schießen bleiben beide fehlerfrei. Die 20-jährige Grotian überholt Preuß dann auf der Schlussrunde und lässt sich nicht mehr aufhalten. Selina Grotian jubelt über ihren ersten Weltcupsieg überhaupt. Franziska Preuß auf Platz 2.
Wie war das für dich? War das anders für dich, dass du das Teamküken ziehen lassen musstest, als wenn jetzt zum Beispiel eine Simon oder eine Öberg an dir vorbeigelaufen wären?
Na, in dem Rennen eigentlich nicht. Ich war da völlig fein mit mir. Ich war ja da angeschlagen und ich war einfach froh, dass ich es geschafft habe und dass ich gut punkten habe können. das war da auf alle Fälle so, ja, meine Zufriedenheit. Und dann war es auch völlig okay, wenn das Selina da an mir vorbei ist. Und ja, da hätte ich keine Chance gehabt auf der Schlussrunde. Also das muss man dann schon einsehen. Anders war es ein bisschen in dem Massenstart in Kontiolahti. Da war mir auch so ein deutsches Dreiergespann. Da pusht man das schon. Also man mag sich natürlich nicht gern von 19-Jährigen oder 20-Jährigen irgendwie überholen lassen. Da habe ich dann schon natürlich alle Körner mobilisiert und wollte da dagegen halten. Da war ich aber so energetisch einfach fitter. Und jetzt im Massenstart in Le Grand-Bonnard, das war völlig okay. Und ich war einfach zufrieden, da auf Platz 2 rein zum Laufen. Das Rennen war ja echt irgendwie grausig mit die äußeren Bedingungen. Ja. Und da war ich einfach froh, dass ich es geschafft habe.
Das war ein Kampf gegen die Rahmenbedingungen und nicht gegen sich selbst, ne?
Ja, so definitiv.
Also was man natürlich dazu auch sagen muss, Selina Grozian bei uns natürlich auch im Podcast zu hören, sie ist halt eben auch eine saustarke Läuferin. Das muss man ihr lassen, auch in dem jungen Alter. Aber wie blickst du denn generell gerade auf die Leistung eures Teams? Wie ist bei euch der Team Spirit, wenn diese Erfolge dann auch erzielt werden?
Ja, ich glaube, eben wie ja, in Kontiolahti hat man das so gemerkt, wenn da mal so ein deutscher Zug entsteht, da entsteht automatisch so eine Dynamik, dass natürlich keiner sich irgendwie, ich meine, die Jungen sind motiviert, uns Älteren zum Überholen und wir Älteren wollen uns nicht von den Jüngeren überholen lassen. Und dann finde ich das voll cool, wenn man das so positiv nutzt und diese Dynamik einfach irgendwie entstehen lässt. Und ich glaube, das motiviert dann alle. Und auch Julia King weiß, was eigentlich die Julia Tannheimer kann, das kann ich auch schaffen. Und die ist dann auch motiviert und brennt drauf. Und wir haben ja schon mal so eine Situation gehabt, als ich als Junge da reinkommen bin mit der Laura und dann Vanessa Hinz, Franzi Hildebrand und Luise Kummer damals. Wir sind alle so, außer jetzt die Hildebrand, Franzi, vom CK da reinkommen. Und wir haben gewusst, was jeder imstande ist zu leisten. Und das war natürlich für alle Motivation. Wenn ich ein Podium geschafft habe, hat Laura gewusst, was schafft sie auch. Wenn Laura das geschafft hat, dann, das war am Anfang echt auch eine coole Dynamik, die da entstanden ist. Und ja, dann kommt ein cooler Team-Spirit auf. Und ich finde, die Situation hat mir jetzt auch wieder. Und ja, ja, das kann man dann einfach so aufflammen lassen.
Du bist ja jetzt auch länger schon dabei im Weltcup, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Aber also, gab es auch mal andere Zeiten, wo der Teamspirit nicht so gestimmt hat, wo man dann auch gemerkt hat, okay, das schlägt sich auch auf die Leistung nieder?
Ja, klar, das ist immer mal so ein bisschen auf und ab. Und auch wenn dann die Leistungen mal nicht stimmen und jeder so ein Stück weit unzufrieden ist, dann ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen im Team. Aber ich glaube, das ist auch was ganz Normales. Und man ist nicht mit jedem Best Friend, aber das ist ja auch okay. Es sind verschiedene Charaktere im Team und für mich ist das Wichtigste einfach, dass man einfach einen respektvollen Umgang hat und ja, einfach mal ein Stück weit ist man manchmal auch nur Kollege und das muss aber auch funktionieren und ja, es gibt dann immer Personen, mit denen versteht man sie besser, da redet man auch mal ein bisschen über andere Themen, die einen persönlich betreffen und mit manchen redet man jetzt nur. Ja, es ist Biathlon-mäßige, aber ich glaube, das ist ganz normal. Das kennt, glaube ich, jeder, der in der Arbeit ist. Mit manchen Kollegen passt es besser, mit manchen weniger. Und ja, die allgemeine Stimmung, finde ich, hängt schon immer auch mit der Leistung zusammen. Wenn einfach jeder zufrieden ist und happy ist, dann ist automatisch jeder besser drauf. Und ja.
Ist wie im richtigen Leben, ne? Ja. So kann man das
genau
sagen. Wer ist so deine Bezugsperson? Weil wir hatten ja Selina Grozian auch bei uns im Podcast und die hat gesagt, so ja, Vanessa Vogt und die beiden, das sind eigentlich Zwillinge. Also nicht Kevin Vogt und Vanessa Vogt, sondern Selina Grozian und Vanessa Vogt. Wer ist so deine Bezugsperson, wo du sagen würdest, boah, die macht mich komplett als Athletin, wenn ich auf einem Wettkampf bin zum Beispiel?
Ich glaube, also das ist ein bisschen übertrieben. Ich bin einfach eine eigene Person. Ich habe das auch gelernt, dass ich auch selber klarkomme. Aber natürlich ist es cool, wenn man sich mit jemandem ein Zimmer teilt, wo man einfach eine Gaudi hat. Und ich bin wahnsinnig gern mit der Anna Weidel auf dem Zimmer. Wir verstehen uns auch so richtig gut und sind auch im Sommer mal selber auf Lehrgang wohin gefahren oder mit der Marion Wiesensarter, sage ich mal so, meine Generation. Ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die wieder mit ins Team reinrutschen und man sie wieder zusammen in ein Zimmer teilt.
Ich glaube, auch wenn man längere Zeit aufeinander hockt, gerade in so einer Weltcup-Saison, da muss man halt eben auch gucken, was passt da und was passt nicht. Also gerade ne, das Thema Ordnung ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Wir hatten ja Max Langenhahn bei uns auch im Podcast und der hat gesagt, also er und Felix Loch sind da auf der gleichen Wellenlänge. Also am Anfang war er auch total ehrfürchtig. Ne? Der große Felix Loch hat nicht mal sich getraut, irgendwie zu atmen, als er im Bett lag. Aber der sagt halt eben auch, also mit dem als Zimmerpartner stimmt einfach alles. Also würdest du das auch sagen? Also du brauchst halt eben auch den richtigen Partner im Zimmer an deiner Seite, damit man gut auch reinkommt in so einen Wettkampftag.
Ich glaube, ich bin da relativ unkompliziert. Mich stört es jetzt auch nicht, wenn da jemand mal ein bisschen chaotischer ist. Ich bin da sehr anpassungsfähig und ich erwarte jetzt auch nicht, dass Jüngere da irgendwie vor mir kuschen, sondern ja, jeder ist ja...
jeder strenge ist ja Hierarchie.
Ja, also da bin ich wirklich überhaupt nicht so und da bin ich wirklich unkompliziert und glaube, es ist glaube ich echt okay, mit mir auf dem Zimmer zu sein, hoffe ich zumindest.
Ich wollte sagen, also niemand hat sich offiziell über dich beschwert. Ich glaube.
Nein, hab ich zumindest nicht mitgekriegt.
Sehr gut. Apropos Beschwerden, also es gab ja viele Beschwerden über diese neue Startregeln der Internationalen Biathlon-Union. Die haben ja auf Drängen der TV-Sender diese neue Regel durchgedrückt. Also die besten 15 Starterinnen und Starter können sich demnach jetzt nicht mehr selber aussuchen, wann sie starten, sondern starten jetzt am Ende des Wettkampfes. Die Bedingungen sind natürlich damit schlechter. Wie hat sich das bei dir damit bemerkbar gemacht? Was sagst du zu dieser Regel?
Also ich war am Anfang echt auch richtig dagegen und habe das überhaupt nicht verstehen können, weil das für uns Sportler irgendwie halt blöd ist. Ich meine, man erarbeitet sich über Jahre die Situation, dass man es in die Top 15 schafft und dann halt vielleicht einen gewissen Vorteil hat, dass man einfach frei entscheiden darf, in welcher Startgruppe gehe ich. Und es fällt natürlich alles so ein bisschen mit den äußeren Bedingungen. Wenn man die ersten Wochen waren es jetzt echt gut und dann ist auch egal, wo du startest. Aber wenn es jetzt mal wärmer wird und hinten raus einfach tiefer wird, dann ist es einfach ein Nachteil. Und dann fand ich es blöd, wenn man da jetzt bestraft wird, in gewisser Art und Weise, für das, dass du jahrelang irgendwie gut warst. Aber ja, es hat sich jetzt ganz gut eingespielt. Wie gesagt, die äußeren Bedingungen waren jetzt echt okay, dann kann man das auch machen so. Es war halt auch ein großes Thema, diese Einlaufrunden, weil die in den letzten Jahren halt sehr vernachlässigt wurden und dann hat man teilweise 100 Meter zum Einlaufen und das ist natürlich auch blöd. Ja. Aber ja, da haben sie sich Mühe gegeben. Manchmal war es schon immer nur echt wenig Einlaufrunde. Ja, mal schauen, wie jetzt im Januar so das Wetter mitspielt. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem immer fair bleibt und es gibt dann nur die Option, dass die Jury die Startgruppe, die rote Gruppe nochmal umentscheiden darf, dass man ein bisschen weiter vorne starten darf. Aber ich fand das alte System einfach auch besser. Also immer diese Warterei nach dem Anschießen. Aber ja, es ist, wie es ist.
Ja, weil ihr müsst ja eine Stunde dann überbrücken, ne, bis ihr dran seid.
Ja, es ist meistens keine ganze Stunde, aber ja, ich habe jetzt meistens so Nummern zwischen 50 und 70 gehabt. Das halt halbiert, weil wir 30 Sekunden Startabstand haben. Ja, da muss man schon nochmal überlegen, gehe nochmal rein. Das ist meistens also eine blöde Zeit, wo man so 10 Minuten hat. Lohnt es sich da nochmal zurück zum Gehen oder laufe ich dann einfach 10 Minuten länger warm? Ja, wir gehen jetzt sehr später zum Anschießen. Also wir haben uns schon versucht, bestmöglichst so einzustimmen, dass man irgendwie wenig Leerlauf hat. Aber ja, ich war jetzt trotzdem eher fürs altes System. Es ist für uns nach dem Wettkampf jetzt wesentlich stressiger, weil natürlich die Fernsehzeit begrenzt ist. Dann musst du immer irgendwie schnell umziehen, da in die Mixzone, dahi. Aber ja, es ist, wie es ist.
Also würdest du sagen, du als Sportlerin leidest da so ein bisschen drunter?
Nein, leiden ist jetzt wirklich übertrieben. Ich fand es anders einfach angenehmer, aber es ist jetzt auch so okay. Ich denke, das muss ja die Fernsehzuschauer beurteilen, ist jetzt wirklich spannender oder ist der Spannungsbogen jetzt einfach später, aber trotzdem ist die Spannung ja komprimiert in den 20 Minuten, wo die Top-Athleten sind. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich selber laufe, keine Ahnung.
Ja, also so wie ich das auch verstanden habe, ist diese Saison ja noch so eine Art Testballon und wie du schon gesagt hast, wenn die Rahmenbedingungen wirklich so schlecht sind, dann wird für euch besten 15 Frauen und besten 15 Männer ja eh nochmal eine Ausnahmegenehmigung oder eine Ausnahmesituation geschaffen. Also würdest du sagen, also das ganze System muss nochmal auf die Probe gestellt werden, also gerade wenn es so Ende Februar, März dahin geht, wo du sagst, ne, es wird sulziger, es ist wärmer, zu gucken, okay, macht das dann wirklich einen Sinn, dass halt eben die besten Starterinnen und Starter hinten erst starten.
Ja, ich denke, das sieht man dann einfach so situativ, wie es gerade im März könnte es dann auch nochmal spannend werden, wenn es schon ein bisschen wärmer wird und wie die Jury dann entscheidet. Aber ich denke jetzt schon, die werden jetzt nicht zum Negativen von den Top-Athleten eine Entscheidung treffen, wenn es mal wirklich ja, ein Zweifelsfall ist. Aber ja, werden wir sehen.
Da würden dann spätestens die Verbandschefs aufs Dach steigen, glaube ich, und dann nochmal intervenieren. Und vor allem, ihr habt ja auch Athletinnensprecher und Athletensprecher, also die würden dann wahrscheinlich auch nochmal ein Veto einrichten. Obwohl ja Johannes Kühn auch gesagt hatte, dein Kollege, also man hat sich irgendwie auch dafür eingesetzt, dass das alte System erhalten bleibt, aber man hat nicht so wirklich auf euch gehört. Habt ihr manchmal auch so das Gefühl, dass ihr nicht so wirklich das Mitspracherecht habt, also dass es euch zwar gibt, aber nicht so wirklich Entscheidungen treffen könnt?
Also ich finde jetzt die Biathlon Union schon eigentlich recht athletenfreundlich. Klar gab es immer wieder neue Entscheidungen, noch ein Wettkampf mehr und nur ein Wochenende dranhängen, was natürlich jetzt nicht immer für uns Athleten super toll ist, aber schlussendlich will die IBU ja auch den Sport einfach weiterbringen und die machen ja jetzt auch nichts als Schikane für uns, sondern ja, manchmal muss man halt auch was Neues versuchen, um vielleicht dann auch wieder mehr Publikum zum kriegen. Und ich finde, die IBU ist da jetzt schon recht interessiert, dass auch grundsätzlich für uns passt und außer vielleicht jetzt bei der Startgruppenregelung. Aber da würde ich mich jetzt nie beschweren, sondern ich finde, das passt voll, wie die das machen.
Also da wird auf jeden Fall nochmal, glaube ich, ein Wörtchen drüber gesprochen nach dieser Saison. Aber wir sind ja noch mittendrin in der Saison, deswegen die wollen wir noch gar nicht beenden. Und diese komplette Biathlon-Saison der Damen und der Herren und die Biathlon-WM in der Lenzer Heide bei uns gibt es natürlich in der Sportschau zu sehen, im TV oder im Livestream. Und da könnt ihr dann unter anderem den Biathletinnen und Biathleten um Franzi Preuß, Silja Grozian oder Justus Strelo die Daumen drücken. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Bitte zum Schluss. Und zwar wollen wir am Ende so eine kleine Musikliste unserer Wintersport-Superstars, die hier bei uns im Podcast zu hören waren, erstellen für die Fans. Hast du irgendwie gerade so ein richtig tolles Lieblingslied auf den Ohren, wo du sagst, boah, damit bin ich im Sommer auf den Rollschienen unterwegs oder ich laufe mich ein oder keine Ahnung was. Also ein Song, der dir gerade wirklich nicht aus dem Gehörgang geht.
Boah, das ist variiert bei mir relativ schnell, aber was ich immer hören kann, ist einfach Coldplay. Das ist schon meine Lieblingsband.
Ja.
Und egal welches Lied, da schalte ich auf alle Fälle nie weg, wenn es im Radio kommt.
Also wenn wir auf die Musikplayliste einfach alles draufpacken von Coldplay, bist du zufrieden?
Ja, da würde ich mitgehen.
Okay, das wird mal ein Sampler mit 120 Songs unserer Wintersport-Superstars. Ich bin gespannt, was da am Ende alles rauskommt. Ich schreibe jetzt einfach mal Coldplay alles hin. Franzi Preuß, Coldplay alles. Wunderbar, ich habe es aufgeschrieben. Ja, ich bin mal gespannt, was da alles rauskommt. Es war auch wirklich mittlerweile wirklich alles mit dabei. Und wir wünschen dir natürlich jetzt erstmal sportlich gesehen alles, alles Gute. Drücken dir die Daumen für die WM, für die Saison, dass dieses gelbe Trikot auch bei dir bleibt, an deinem Körper haftet und dass du vor allem, und ich glaube, das wünscht sich ganz Biathlon Deutschland, dass du gesund bleibst. Aber ich glaube, wir können da wie deine Trainer auf dich vertrauen und wissen, dass du alles wirklich dafür tust, dass du auch wirklich gesund bleibst. Ich danke dir für das Interview heute.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, und das war sie also, die zweite Sportstoff-Wintersport-Folge im neuen Jahr 2025 mit Franzi Preuß. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat. Wir sind dann ab kommender Woche wieder für euch am Start mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer es ist, findet's heraus, indem ihr natürlich reinhört. Und egal wo und wie ihr das dann macht, abonniert uns doch gerne und lasst ein Like da. Bis nächste Woche. Wir hören uns.